Vielleicht kennen einige von euch diesen Film, den ich hier in der Hand habe. Der heißt Courageous. Das ist der englische Titel. Er heißt Couragiert auf Deutsch. Das meiste, was da drin vorkommt, ist authentisch. Und eine Szene kommt da drin vor. Da ist ein Mann, der Herr Martinez, aus ärmlichen Verhältnissen, der irgendwie am Existenzminimum steht. Und der wird eines Tages, er hat einen Hilfsjob, ins Büro geholt von seinem Chef. Und dort bekommt er jetzt eine Beförderung angeboten. Allerdings müsse er für diese Beförderung ein paar Kleinigkeiten beachten. Zum Beispiel der morgige Wareneingang von 16 Containern, von dem soll er bitte dann nur 15 verbuchen. Und jetzt ist dieser kleine Mann Martinez irgendwo in der Bredouille. Er geht nach Hause und redet mit seiner Frau und seine Frau sagt, ach, nimm's doch in dem Fall nicht so genau, das ist doch am Chef sein Bier. Nimm diesen Job an, du weißt, wie dringend wir das Geld brauchen. Am nächsten Tag ist der Herr Martinez nach einer unruhigen Nacht wieder beim Chef im Büro und er schlägt das Angebot aus und sagt, so eine Unehrlichkeit würde meinem Gott und meiner Familie eine Schande bereiten. Und überraschenderweise steht sein Chef auf, streckt ihm die Hand entgegen und gratuliert ihm zum neuen Job. Die Aufforderung zur Unehrlichkeit war nur ein Test um seine Glaubwürdigkeit gewesen. Und er rennt sofort zum Telefon und ruft seine Frau zu Hause an und sagt, es war nur ein Test. Es war nur ein Test. Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut. Wir erwarten sie heute von Politikern, von Lehrern, von Journalisten, von Bürgermeistern, natürlich auch von Predigern, ja eigentlich von allen Menschen in unserem Umfeld. Andererseits ist Glaubwürdigkeit heute auch ein seltenes Gut geworden. Nichts wird heute so sehr in Frage gestellt wie die Glaubwürdigkeit von Menschen. Braucht man nur die Nachrichten zu gucken, dann sehen wir, dass das ein Thema ist. Die Frage, die sich uns stellt, was bedeutet es eigentlich für Christen, glaubwürdig zu leben? Und genau darum geht es in dem Text, den wir heute Morgen im 2. Korintherbrief weiterlesen. Der Hannes hatte ja letzten Sonntag damit schon angefangen und die ersten 11 Verse behandelt. Und in diesen ersten 11 Versen, da hat der Paulus von Bedrängnissen und von schweren Situationen gesprochen. Und es waren Prüfungen, die von außen auf den Paulus eindringen. Und so rechnet er am Ende von diesem Abschnitt in Vers 11 mit dem Gebet der Gemeinde, dass sie ihn unterstützen in diesen Bedrängnissen. In Vers 11 heißt es, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns. Aber diese Fürbitte ist gefährdet. Denn der Paulus wird nicht nur von außerhalb der Gemeinde bedrängt, von den Ungläubigen, sondern er wird auch von innerhalb der Gemeinde bedrängt. Und zwar von den Korinthern selber. Und der Hintergrund ist folgender. Im 1. Korintherbrief hatte der Paulus angekündigt, dass er einen längeren Aufenthalt haben möchte dort in der Gemeinde in Korinth. Das sehen wir eine Seite vorher im 1. Korintherbrief, 1. Korinther Kapitel 16, Vers 5 und 6 oder bis 7. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ihr mich geleitet, wohin ich reise. Denn ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Der Paulus hatte diesen Besuch zwar geplant, aber er fand nicht statt. Und das legen ihm jetzt einige böse Zungen in Korinth ganz übel aus. Und sie sagen, der sogenannte Apostel Paulus, der ist überhaupt nicht glaubwürdig. Der redet so großspurig, aber denken tut er ganz anders. Der sagt ja, ja, aber in Wirklichkeit meint er nur nein, nein. Der ändert seine Pläne gerade so, wie er es braucht. Und wer sich auf einen Paulus verlässt, der ist wirklich verlassen. So waren ihre Argumente. Und wie reagiert der Apostel jetzt darauf? Das lesen wir jetzt ab Vers 12. Ich möchte den Text lesen, 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 12 bis 24. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil ja schon erkannt habt. Nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Und über euch wollte ich dann durchreisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich jetzt leichtfertig gehandelt, als ich mir das vornahm? Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja auch ein Nein, Nein wäre? Doch Gott ist treu, sodass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und durch Silvanus und durch Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geworden. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Wenn man es so überliest, denken wir schwierige Worte, aber eigentlich nicht so schwierig. Der Kernpunkt ist der, die Autorität des Paulus wird angegriffen, weil er seine geplante Reise nach Korinth verschoben hat. Und einige sagen jetzt, deswegen ist der Apostel nicht glaubwürdig. Er sagt auf der einen Seite ja und in Wirklichkeit denkt er nein und das geht nicht. Und der Paulus weiß, wenn dieses Denken weiter um sich greift, dann steht viel auf dem Spiel. Nicht nur seine Autorität, sondern auch seine Verkündigung, nämlich das Evangelium, das er dort in Korinth verkündigt hat. Denn jetzt kommt die nächste Frage. Ja, wie ist es denn? Wenn der Paulus selber unglaubwürdig ist, hat er dann schon immer die Wahrheit verkündigt? Wer weiß denn schon, was der für Motive hat? Und plötzlich fängt man an, die Motive zu hinterfragen. Und Motive zu hinterfragen ist immer ganz, ganz gefährlich. Und deshalb muss der Paulus hier im 2. Korintherbrief sich das erste Mal zwangsläufig über seine Motivation reden, obwohl er das gar nicht gern macht. Und wir wollen den Text natürlich auch auf uns beziehen. Und deshalb möchte ich die Predigt überschreiben mit: Wie sieht ein glaubwürdiges Leben eines Christen aus? Wie schaut denn ein glaubwürdiges Leben bei uns aus? Und das Erste, was uns der Paulus ans Herz legt, ist: Führe ein eindeutiges Leben. Führe ein eindeutiges Leben. Vers 12 bis 14, Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens. Und der Paulus hat ja feines Gewissen, wenn ich alles zusammennehme, was ich über ihn weiß. Und er sagt, mein Zeugnis ist mein Gewissen, dass wir in Einfalt und in göttlicher Lauterkeit, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind, in der Welt, besonders aber auch bei euch. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Ich hoffe aber auch, dass ihr uns vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt. Nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn. Der Apostel sagt, mein Gewissen bezeugt mir das und ihr wisst es ja auch selber, weil ich habe lang genug bei euch gelebt. Und ihr wisst, wie ich bei euch gelebt habe. Und zwar in Einfalt und in Lauterkeit in der Welt und auch in der Gemeinde. Kannst du das genauso von dir sagen, dass du in der Welt genauso eindeutig lebst wie in der Gemeinde? Paulus sagt einfältig, was bedeutet dieses Wort? Ich habe hier eine Serviette und auf diese Serviette bezogen könnte ich sagen, wenn ich die Serviette hier einfältig habe, weil sie nur eine Falte hat, dann kann man hier leicht einblicken. Und wenn ich sie so hoch halte, dann fällt das, was in der Serviette drin steckt, schnell raus. Aber ich kann so eine Serviette auch mehrmals falten. Und je öfter ich sie falte, umso mehr versteckte und verborgene Winkel gibt's darin. Und umso weniger einsichtig ist, was ist denn eigentlich noch in dieser Serviette drin? Bei einem Einfältigen, da ist nichts versteckt. Da gibt's keine Hintergedanken, da gibt's keine verborgenen Motive. Ein griechischer Baumeister, der wurde mal zu einem alten, weisen Philosophen gerufen und der sollte ihm ein Haus bauen. Und der Architekt sagte, ich baue dir ein Haus, wo kein Mensch hineinblicken kann. Und der alte, weise Mann antwortet, und ich werde dir doppelt so viel zahlen, wenn du mir ein Haus baust, wo jedermann in jedes Zimmer hineinschauen kann. In welchem Haus würdest du lieber wohnen? Dort, wo jeder hineinschauen kann? Oder lieber nicht? Oder lieber dort, wo es noch versteckte Winkel gibt, die besser keiner sieht? Bildlich gesprochen hat dein Lebenshaus ja verschiedene Zimmer. Da gibt's das Gemeindezimmer, das besuchst du jeden Sonntag, wie heute Morgen auch. Vielleicht dann noch während der Woche irgendwann einmal wo. Dann gibt's ein Arbeitszimmer, in diesem Arbeitszimmer verbringst du viel Zeit, von Montag bis Freitag, vielleicht 7 bis 9 Stunden jeden Tag. Dann gibt's ein Esszimmer und ein Wohnzimmer, dort verbringst du deine Zeit mit der Familie. Dann gibt's vielleicht noch ein Urlaubszimmer, da bist du nur 3 bis 4 Wochen oder 2 bis 3 Wochen im Jahr. Aber wie ist es? Lebst du in all diesen Zimmern eindeutig? Ist dein Leben als Christ für deine Nachbarn und für deine Arbeitskollegen und für deine Schulkollegen genauso einsichtig wie für die Geschwister in der Gemeinde? Kennen sie dein Leben? Kennen sie deine Motivationen vom Herrn her? Oder bist du da vielfältig oder mehrfältig? Muss ja keiner wissen, oder? Erkennt man dich bei deiner Arbeit genauso als Christ wie am Sonntag im Gottesdienst? Und ich glaube, hier haben wir doch alle Probleme, oder? Ich hoffe, dass wir es zumindest zugeben. Paulus sagt von sich und von seinen Freunden, wir sind in Einfalt und in göttlicher Lauterkeit gewandelt in der Welt und bei euch. Und göttlicher Lauterkeit, des Wortes dahinter steckt, ist eine Sonne, die mit ihren Strahlen jeden Winkel beleuchtet und aufdeckt, sodass das, was im Schatten liegt, zum Vorschein kommt. Wenn man es als Seligpreisung formulieren würde, könnte man sagen, glückselig sind die, die nichts zu verbergen haben. Wenn du in deinem Leben dorthin kommst, dass du nichts mehr zu verbergen hast, das bedeutet Glück. Und wenn dein Leben völlig von der Gnade Gottes bestimmt ist, dann darf auch jeder Mensch in jeden Winkel deines Lebens hineinschauen. Und ich glaube, das brauchen wir in unserer Gemeinde und in unseren Gemeinden ganz, ganz dringend. Noch viel mehr gelebte geistliche Gemeinschaft, das braucht Offenheit und durchsichtige Verhältnisse. Und es ist mir bewusst, dass das bei uns nicht so gegeben ist. Auch von unseren Leitungskreisen her. Und da gibt es oft Missverständnisse und dann möchte ich euch als Geschwister bitten, dass ihr einfach nachfragt, wenn manche Dinge nicht klar und nicht offen genug sind. Als Gemeinde brauchen wir Einfältigkeit. Und dann sagt Paulus in Vers 13, und bei meinen Briefen ist es genauso. Vers 13, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest oder auch erkennt. Vielleicht haben einige behauptet, der Paulus schreibt in seinen Briefen ganz anders, als was er in Wirklichkeit denkt. Und der Apostel sagt, das, was ich sage, sage ich so, wie ich es meine. Und das, was ich schreibe, schreibe ich so, wie ich es meine. Da liegt nicht noch irgendwo ein versteckter Hintergedanke zwischen den Zeilen. Und Worte sind ja ganz was Merkwürdiges. Du kannst mit deinen Worten deine Gedanken offenbaren, du kannst aber mit deinen Worten deine wirklichen Gedanken genauso verstecken. Du kannst mit deinen Worten die Wahrheit reden und du kannst mit deinen Worten lügen. Paulus sagt, wir schreiben euch nichts anderes als das, was ihr auch lest. Er sagt, da liegt alles oben auf. Da liegt nicht irgendwo noch unter der Oberfläche noch so eine versteckte Absicht. Da musst du nicht noch irgendwas zwischen den Zeilen lesen. Da müssen wir nichts hineininterpretieren. Da ist alles eindeutig. Und wie unser Leben, so sagt er, so auch unsere Worte. Und ich glaube, genau so müssen auch wir an die Bibel herangehen, an das Wort Gottes, wenn wir sie lesen. Immer zuerst den eindeutigen Sinn suchen. Was wird da in dieses Buch, in diese Heilige Schrift alles hineingelesen und herausgelesen und unverständlich gemacht und verdreht? Da gibt es heute Theologen, die denken, sie würden den Paulus heute besser verstehen, als er sich damals selber verstand. Aber wir dürfen bei Bibellesen genau den Maßstab anwenden, den der Paulus uns hier gibt. Wenn er sagt, wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest. Und wir könnten sagen, und wir lesen nichts anderes, als was da steht. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich mir das alles so vor Augen halte, dann merke ich, Gott liebt Eindeutigkeit. Gott ist Eindeutigkeit so wichtig. Wir sollen eindeutig lesen, wir sollen eindeutig reden, wir sollen eindeutig leben und dadurch werden wir Gott ehren. Und auch einmal Ehre von ihm bekommen. Vers 14, in Vers 13 sagt der Paulus, ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt. Er sagt, ein Teil von euch, einzelne Gemeindeglieder haben das erkannt, dass ich eindeutig unter uns gelebt habe. Ich hoffe aber, dass der Rest der Gemeinde das auch noch erkennen wird. Und das Ergebnis ist, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns am Tag des Herrn Jesus. Am Ende gibt's Ruhm und Ehre von Gott und für Gott, für ein eindeutiges Leben. Darum macht ihr das zu einer Not, wenn es eine Not ist. Und sag, Herr, schenk mir Eindeutigkeit an meinem Arbeitsplatz. Einige von euch haben vor kurzem eine neue Arbeit angefangen. Das ist immer die Chance, gleich mit offenen Karten zu spielen. Je länger du dort mit verdeckten Karten spielst, umso schwerer wird's, dann später dich zu offenbaren. Sie sollen doch wissen, dass du Christ bist. Dazu bist du doch auf dieser Welt und in dieser Arbeit. Erstens, führe ein eindeutiges Leben. Den zweiten Punkt will ich jetzt nur kurz behandeln. Das zweite ist, führe ein bewegliches Leben. Die Verse 15 bis 17. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfangt. Weitere Gnade, das bedeutet, ich wollte euch mit meinem Besuch ein Geschenk machen. Eine weitere Gnade, einen weiteren Besuch. Das erste Mal war ich bei euch und ich habe euch ermutigt. Und das zweite Mal wollte ich zu euch kommen, um euch wieder Freude zu geben. Ich wollte euch eine weitere Gnade bringen. Das hatte ich mir vorgenommen. Damit ihr eine weitere Gnade empfangt und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich jetzt leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm? Oder mache ich meine Pläne überhaupt nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja-Ja auch Nein-Nein wäre? Der Paulus musste seine Reisepläne kurzfristig ändern und das wurde ihm jetzt negativ ausgelegt. Und die Leute haben gesagt, der Paulus, der ist wankelmütig, der ist unzuverlässig, der macht so leichtfertig nur seine Pläne, der hat eine große Klappe und da ist nichts dahinter. Aber diese vorschnellen Kritiker, die blicken es nicht, weil sie können ja nicht ins Herz reinschauen, was den Paulus wirklich bewegt hat. Denn der Paulus hatte seine Reise nicht angetreten, nicht weil er ein zweigeteiltes Herz hatte, sondern weil er ein ganzes Herz hatte, das für die Korinther schlug. Das war der eigentliche Grund. Und seinen Beweggrund nennt er erst am Ende in Vers 23, wo er sagt, ich berufe mich aber auf Gott, weil er Gott ist, der Einzige, der mir ins Herz schauen kann und der meine Motive sieht. Ich berufe mich aber auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin. Um euretwillen, sagt Paulus, hat mich Gott ganz anders geführt. Es gab nämlich in der Gemeinde, gerade zu der Zeit, wo der Paulus kommen wollte, einen großen Missstand. Und wenn jetzt der Apostel gekommen wäre, dann hätte er mit Strenge auftreten müssen, mit der Faust auf den Tisch klopfen, um aufzuräumen. Und das wollte der Paulus nicht. Denn er wollte, so wie es in Vers 24 steht, nicht als Herr kommen über ihren Glauben, sondern als Gehilfe ihrer Freude. Er wollte, wie sagt er, nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Und so sagt er, ich bin deswegen nicht nach Korinth gekommen, um euch zu schonen. Und stattdessen hat der Paulus während dieser Zeit, anstatt seines Besuches, einen seelsorgerlichen Brief geschrieben, der heute nicht mehr überliefert ist. Den er im zweiten Korintherbrief den sogenannten Tränenbrief nennt. Und dieser Tränenbrief wurde zwischen dem ersten Korinther und zweiten Korinther geschrieben. Und dort schüttet der Paulus sein Herz aus. Und er nennt ihn deswegen Tränenbrief, weil er ihn mit viel Tränen geschrieben hat. Aber der Paulus wollte, dass die Korinther, bevor er sie besucht, diese Sache selber regeln und selber in Ordnung bringen, damit er mit Freude zu ihnen kommen konnte. Das war seine Motivation. Und hier merke ich, ein glaubwürdiges Leben als Christ bedeutet nicht immer, dass wir alle gefassten Pläne immer genau zu 100% ausführen müssen, sondern dass mich Gottes Geist durchaus auch mal umleiten und andere Wege führen kann. Deswegen muss ich ja mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Aber ich soll bereit sein, auch mal andere Wege zu gehen oder eben manche Pläne fallen zu lassen. Und dann kann es eben sein, dass mir gerade diese Beweglichkeit negativ ausgelegt wird von anderen. Wir sollten ganz, ganz vorsichtig sein mit vorschneller Kritik gegenüber Geschwistern, gegenüber dem, was wir sehen und beobachten. Lieber abwarten und genau abchecken, bevor wir voreilig irgendetwas kritisieren. Und das passiert leider in der Gemeinde oft viel zu schnell. Und dann stehen wir als Kritiker da, und der Paulus hat sich so gescheut, als Kritiker dazustehen, das merke ich hier. Er sagt, ich will viel lieber als Bote der Freude kommen, als irgendwie etwas kritisieren zu müssen. Aber schauen wir, wie der Paulus weiter argumentiert. Der Vorwurf an ihn war, er ist nicht glaubwürdig. Er aber setzt dagegen und sagt, erstens, ich führte unter euch ein eindeutiges Leben und ich tue es auch jetzt noch. Das sind keine bösen Hintergedanken. Zweitens, ich führe ein bewegliches Leben, weil mich der Wille Gottes lenkt und die Liebe zu euch. Und deshalb muss ich auch schon mal einen Plan verwerfen. Bin ich deswegen wankelmütig? Nein, sagt der Apostel, weil der Garant für seine Zuverlässigkeit Gott selber ist. Und der ist treu. Und so kommt er zu einem dritten Punkt, und der heißt, ich führe ein fest gegründetes Leben, weil mein Leben auf dem Fundament Gottes steht. Und wenn ich auf diesem Fundament stehe, dann ist mein Leben fest gegründet. Vers 17b bis 22 nochmal. Oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja-Ja auch Nein-Nein wäre? Doch Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und durch Silvanus und durch Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, der hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Der Paulus sagt, hinter meiner Botschaft steht Gott und hinter meinem Handeln steht ebenfalls Gott. Und der ist treu. Gott schwankt in seinen Plänen nicht, dass er mal Ja sagt und gleich drauf wieder Nein sagt. Und als Beweis, dass er zu allen seinen Verheißungen steht, hat er uns sozusagen ein Amen geschickt, ein leibhaftiges Amen, und das ist der Herr Jesus selber. Durch Jesus wurden alle Verheißungen Gottes ganz fest, sagt Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus ist das Ja und in Jesus auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Durch Jesus spricht Gott sein Amen, und Amen heißt so viel wie Jawohl. Das ist gültig. Das heißt, durch Jesus wurden alle Verheißungen fest. Und durch Jesus werden wir dann auch selber fest. Vers 21. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet hat. Wie passiert es, dass wir fest gegründet werden durch die Verheißungen Gottes? Ich würde mir jetzt wünschen, dass 100 Geschwister nach oben kommen und das bezeugen und irgendwie bestätigen können, wie sie durch Gottes Verheißungen gefestigt worden sind. Du hast zum Beispiel Angst und dann liest du, und dann führt dich Gottes Geist zu Johannes Kapitel 16, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und du sagst, Amen. Jawohl, das ist gültig. Oder du hast den Eindruck, alles, was ich für Gott mache, lohnt sich ja eh nicht. Tausende Einladungen verteilt im Aachental, das rentiert sich doch nicht. Aber dann führt dich Gottes Geist zu 2. Korinther 15 und du liest, ihr aber seid getrost und lasst eure Hände nicht sinken, denn euer Werk hat seinen Lohn. Und ich sag Amen. Genau, das ist gültig. Oder du hast für bestimmte Verhältnisse keine Hoffnung mehr. Und du denkst, es bleibt sowieso alles, wie es ist. Und plötzlich liest du Offenbarung, Kapitel 21, wo der Herr sagt, siehe, ich mache alles neu. Amen. So ist es. Du hast keine Kraft mehr. Und plötzlich stärkt dich Jesaja 40, Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Amen. Du bist alt und machst dir Sorgen, wie alles noch werden soll, wie geht's denn weiter? Und da findest du die Verheißung, bis in euer Alter bin ich derselbe und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Und ich habe es getan und ich will heben und tragen und erretten. Amen. Du weißt nicht, wie es nach dem Tod weitergeht, das macht dir Sorgen. Und du findest in der Bibel eine von den vielen Verheißungen über das Leben nach dem Tod, zum Beispiel 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Wir werden Jesus gleich sein oder ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Sag, preis den Herrn, Amen, das ist gültig. Dadurch, dass Jesus auf die Erde kam, hat er alle diese Verheißungen gültig gemacht, zu einem Amen gemacht. Und darauf kannst du dich stellen. Es gibt keine Lebenssituation, für die es nicht auch eine Zusage oder ein Versprechen Gottes gibt. Keine einzige. Gott will dich festmachen durch sein gutes Wort. Und deswegen kann ich es euch nur ans Herz legen, lasst euch festmachen durch Gottes gutes Wort. Nehmt doch auch mal die Bibel mit in den Gottesdienst und lest mit und lest nach. Dann sind die Ohren und die Augen belegt. Aber der Paulus geht noch weiter und er sagt, durch Jesus wurde uns auch der Geist Gottes geschenkt und der Geist Gottes ist wieder eine weitere Festmachung. Vers 21. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Wir sind durch den Geist gesalbt, wir sind versiegelt und wir haben ein Unterpfand bekommen, das heißt eine Anzahlung. Und diese Anzahlung sichert uns auch das andere noch zu. Das Spurgeon hat gesagt, früher, wenn jemand ein Stück Land verkauft hat, dann hat man das so gemacht, man hat ein Grasbüschel ausgerissen und der Käufer hat dieses Grasbüschel bekommen, zum Zeichen, dass ihm jetzt das ganze Land gehört. Er ist dann abgereist und hatte nur das Grasbüschel, aber dieses Grasbüschel war die Garantie, dieses Land gehört jetzt mir. Oder man bricht einen Zweig vom Baum ab und übergibt ihn dem Käufer, um damit anzuzeigen, dass alle Produkte von den Bäumen auf diesem Grundstück in Zukunft mir gehören. Er hatte nur den Zweig und noch nicht die Früchte, aber es war seine Garantie. Oder wenn einer ein Haus verkaufte, dann holte man ein Büschel Stroh vom Dach und übergab dem anderen den Hausschlüssel. Und dieser Hausschlüssel und der Büschel Stroh sicherte ihm das ganze Haus zu. Und genauso ist der Heilige Geist das Unterpfand wie der Schlüssel zum Haus zum Himmel. Dass du den Geist Gottes in dir hast, der vielleicht nur ab und zu betet in dir, Abba, lieber Vater. Und der dich drängt, in die Gemeinde zu gehen oder im Wort Gottes zu lesen. Dieser Heilige Geist ist der Schlüssel für deine Wohnung in den Himmel. Die Wohnung gehört schon dir. Mach dich das fest. Mit dem Siegel und dem Unterpfand des Geistes haben wir das volle Besitzrecht für eine wunderbare Zukunft. Mit all diesen Dingen zeigt Gott seine Zuverlässigkeit. Und seine Zuverlässigkeit färbt auf seine Diener ab, sagt Paulus. Gott ist treu und weil er so treu ist, färbt es auf mich selber ab. Deswegen bin ich als Diener auch treu. Gott, aber der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet hat. Festgegründet leben, das heißt, wir haben eine Meinung, weil Gott auch eine Meinung hat. Und wir haben eine feste Wahrheit, weil Gott eine feste Wahrheit hat. Und wir haben ein Fundament, weil Christus für uns fundamental ist. Und wir haben eine Sicherheit für unsere Zukunft, weil Gott uns dafür Siegel und Pfand gegeben hat. Mit all diesen Dingen gab der Paulus den Korinthern eine klare Antwort auf alle Verdächtigungen. Und das Gleiche legt aber er auch uns ans Herz. Es geht darum, dass du ein glaubwürdiges Leben lebst. Wie tust du das? Erstens, du sollst eindeutig leben. Oder soll ich sagen, du darfst eindeutig leben? Eindeutiges Leben ist ein Geschenk. Glückselig, die nichts zu verbergen haben. Zweitens, ein glaubwürdiges Leben ist ein bewegliches Leben. Du darfst beweglich leben. Das heißt, du darfst dich orientieren an den Plänen Gottes und du bist deswegen nicht glaubwürdig, wenn sich deine Pläne auch mal ändern, weil du dich nach ihm ausrichtest. Und das Dritte, was er sagt, du darfst fest gegründet leben. Alle Verheißungen Gottes sind fest. Er hat sie in Jesus bestätigt. Und wenn ich das alles zusammennehme, komme ich jetzt zum Vers 24 und er sagt, alles zusammen bedeutet am Ende Freude. Und so endet auch dieses Kapitel mit diesem Hinweis darauf. Nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Denn ihr steht fest. Im Glauben. Ich würde mir das so wünschen, dass das bei uns so wäre, dass wir dahin wachsen dürfen, dass wir fest gegründet sind im Glauben, dass wir eindeutig leben, beweglich leben, fest gegründet sind und dadurch glaubwürdig leben als Christen in dieser Welt. Amen.